Herzlich willkommen zum Vortrag Rockinox von Daniel Jara, einem Student unserer Fakultät für Informatik. Nach ein paar kleineren technischen Problemen geht es dann doch los und damit möchte ich Daniel das Wort erteilen.
Hallo, ich hoffe, Sie können mich jetzt alle hören. Danke. Okay. Es ist Sonntag früh um 10, das ist okay. Als erstes möchte ich mich mal kurz entschuldigen. Ich habe gerade noch mal eben ins Programmheft reingeschaut und da habe ich geschrieben, dass ich also zeigen will, wie man sich Rocklinux selbst anpasst und seine eigenen Bedürfnisse. Ich habe leider festgestellt dann bei der Ausarbeitung dieser Sache, dass das den Rahmen des normalen Vortrages durchaus sprengen würde. Aber falls Fragen dazu bestehen, würde ich gerne darauf antworten. Ja, für alle hier im Saal, ich möchte gerne Nikolaus Filos begrüßen. Er ist selbst Mitentwickler beim Rocklinux-Projekt und wird nachher noch ein paar Worte über die Entwicklung von Rocklinux erzählen. Okay, gut, fangen wir mal an. Ja, ich möchte als erstes einmal was dazu sagen, was mich motiviert hat, mich mit Rocklinux auseinanderzusetzen. Dann möchte ich kurz was zu den verschiedenen Versionen von Rocklinux sagen, wie die Installation abläuft, wie man es konfiguriert und wie man es baut. Das ist so grob der Ablauf dieses Vortrages. Okay. Meine Motivation für Rocklinux war vor allen Dingen, dass ich mich mit brandaktueller Linux-Software gerne rumärgere. Ich habe leider sehr oft mit neuer Hardware zu tun und da ist es halt unerlässlich, dass man auch aktuelle Linux-Software einsetzt und bei den meisten Distributionen ist man dann immer schnell am Nachbauen und Nachinstallieren und das hat mir nicht so gut gefallen. Zum Zweiten hat mich auch gereizt, für die verschiedenen Plattformen, die ich einsetze, optimierte Pakete erzeugen zu können. Die Geschwindigkeit. Auch sehr schön bei Rocklinux ist gewiss, dass man für fremde Hardware-Plattformen, die also nicht PC sind, halt Crossbuilds machen kann. Gerade in letzter Zeit hat man ja gesehen, dass kommerzielle Anbieter ihre Ports auf Plattformen wie PowerPC oder Alpha einstellen, weil es sich für sie nicht mehr rechnet. Falls man also doch noch solche Hardware im Betrieb hat, ist es halt günstig, wenn man sich halt das Linux dafür bauen kann. Aber das für mich herausragendste Feature an Rocklinux ist halt, dass man die Anpassung der kompletten Distribution relativ einfach durchführen kann. Dazu werde ich vielleicht nachher noch was sagen, wenn ich an einem späteren Punkt bin. Man kann die komplette Distribution auf seine eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Das heißt, man baut die Distribution mit den Paketen, die man haben will. Und das kann man dann überall, wo man es halt so braucht, genauso installieren, ohne dass man dann nochmal irgendwas konfigurieren muss. Und ein weiteres wichtiges Feature ist für mich, dass man grafische Oberflächen bzw. Konfigurationsfrontends optional einsetzen kann. Das heißt, zur Not, falls das Frontend nicht so funktioniert, wie man es möchte, ohne Probleme auf die Original-Tools, die Linux halt dazu liefert, an der Kommandozeile zurückgehen kann. Was bei Distributionen wie beispielsweise Red Hat nicht ohne weiteres möglich ist. Gut. Ja. Hier habe ich mal aufgeschrieben, wie man das prinzipiell machen kann. Man zieht sich ein gepacktes Paket mit den Quelltexten der Distribution. Ja, das ist falsch. Wo im Prinzip die komplette Paketliste enthalten ist, mit den aktuellen Versionsnummern, aktuelle Mirrorliste und eventuell Patches für die Pakete. Es wird versucht, die Anzahl der Patches möglichst gering zu halten. Im Grunde genommen werden nur Security-Patches eingespielt und Sachen, damit es halt überhaupt läuft. Ansonsten kann man sich auch von den originalen Locations der einzelnen Anbieter für verschiedene Software, beispielsweise GDPC oder Kernel, auch die Originalpakete ziehen. Dann konfiguriert man sich das Ganze. Hier gibt es ein Skript, wo man sich halt die Parameter einstellt, die man halt benötigt. Dann gibt es wiederum ein Skript, was einem dann die Pakete, die man nach der Auswahl halt, die man getätigt hat, herunterlädt. Das kann je nach Anbindung halt ein bisschen dauern. Und danach gibt es einen skriptgesteuerten Bild aller Pakete, die man sich runtergeladen hat. Und das Schöne ist, dass man dann anschließend sich wiederum mit einem einfachen, relativ einfachen Skript aus den Sachen, die man gebaut hat, ein ISO-Image erzeugen kann, beziehungsweise auch mehrere ISO-Images. Ja, und dann kann man sich seine CDs halt unter den Arm klemmen und die ganze Sache installieren. Die Versionsnummerierung von Rock Linux ist analog zum Linux-Kern. Das heißt, an der zweiten Stelle ungerade Ziffern heißt, es ist eine Unstable-Version. Und die gerade Ziffer an der zweiten Stelle sagt, es ist eine Stable-Version. Und gibt es halt momentan zwei größere Versionen, die am Arbeit sind. Das ist einmal die 1.5 bzw. 1.6 und einmal die 1.7, die dann hoffentlich im zweiten Quartal 2003 die 2.0 Stable sein wird. Der Installationsprozess selbst ist halt so, dass man die CD einlegt, der Kern wird gebootet und dann hat man eine Shell, mit der man arbeiten kann. Dann kann man das Zielsystem entsprechend konfigurieren, FDisk aufrufen, Filesysteme anlegen. Was ich jetzt hier vielleicht noch sagen soll, diese Vorgehensweise ist jetzt die Version so 1.5, 1.6. Für die 1.7er-Variante gibt es noch ein Frontend, wo man das alles auf so einer textbasierten GUI halt auswählen kann. Ansonsten mountet man das Quellmedium dann an Source. Kann also prinzipiell kein NFS sein oder halt ein CD oder eine auch lokale Platte ist auch möglich. Dann mountet man praktisch die Root-Partition an /thag. Und dann darunter kann man sich dann User, Home und was auch immer anlegen und mountet dann die entsprechenden Partitionen ran. Und wenn man dann das Insta-Skript aufruft, um die Paketauswahl vorzunehmen, wird dann praktisch automatisch eine FS-Tab erzeugt, die sich an den Sachen orientiert, was man halt da dran gemountet hat. Muss man also dann nicht unbedingt nochmal einstellen. Ja. Wie gesagt, nach der Paketauswahl werden halt die Sachen einfach auf die Platte kopiert, das ist nicht weiter spektakulär und danach kann man noch ein paar Sachen einstellen, welche Daemons man starten will und so ein Kram. Gut. Wenn wir jetzt das Source-Paket downgeloadet haben, das bevor wir überhaupt installieren können, kann man Scripts config aufrufen, dann kriegt man so ein, ich hab ja mal ein Bildchen reingenommen, sieht im Prinzip aus wie so ein Kernel-Dialog halt, wo man diese ganzen Optionen antickern kann. Was kann man sinnvollerweise konfigurieren? Also erstmal natürlich die Zielplattform und eventuell Optimierungsparameter. Das wäre halt zum Beispiel x86 als Zielplattform, Optimierungsparameter Athlon. Oder halt PowerPC als Zielplattform und solche Sachen. Dann wählt man ein sogenanntes Target aus. Es gibt verschiedene Zusammenstellungen von Rock Linux. Die Generic ist halt die komplette Distribution. DROG ist eine Variante, wo noch mehr Desktop-Sachen, mehr Desktop-orientierte Sachen drauf sind, dafür weniger Server-Sachen. In der Vorauswahl, ein Target ist so ein Diet-Libc-basiertes ROG. Das habe ich aber leider noch nicht getestet, kann ich jetzt nicht sagen, wie es läuft. Und wichtig ist auch das Boot-Disk-Target. Das erzeugt im Prinzip ein Image von einem Rock Linux, was man in den RAM laden kann. Es wird auch benötigt, wenn man eine bootfähige CD erstellen will. Das heißt, um eine bootfähige CD zur Installation zu erzeugen, müsste man also ein Generic bauen und anschließend nochmal ein Bootdisk. Und dann kann man dem Create ISO Script diese beiden Targets übergeben und dann baut er aus diesen Sachen die CD. Dann gibt es die sogenannten Expertenoptionen. Das sind letztendlich die mehr oder weniger wichtigen Sachen, wo man nochmal unterscheiden kann, ob man jetzt ein GCC 3 oder 2 einsetzen will, ob man ob man jetzt einen stabilen Kern oder lieber einen Entwicklerkern hat. Ist übrigens auch, ist halt schön, wenn man sich halt eine Distribution, eine kleine Distribution bauen will mit einem Entwicklungskern, die man dann meinetwegen in VMware testet oder so, ist das halt auch eine sehr günstige Variante. Ja. Für einige Einzelpakete kann man auch hier schon Parameter angeben, beispielsweise, glaube ich, LICQ, ob man da nur eine QT-GUI bauen will oder eine GTK-GUI und so ein Zeug. Eine sehr interessante Sache und auch wichtige Sache ist der sogenannte Pseudo-Cross-Compiler. Das ist im Prinzip eine Abstraktion, dass ich irgendwie wie quasi immer ein Cross-Bild mache von der ganzen Sache, was den Effekt hat, dass im Prinzip erstmal der Compiler gebaut wird, der jeweils aktuell verwendete, und mit diesem wird dann die gesamte Distribution übersetzt. Das ist eine sehr schöne Sache. Erstens hat man dann, wenn man jetzt Probleme hat mit seinem Build-System lokal, halt den Extra-Compiler dafür. Zweite schöne Sache ist, man liefert halt den Compiler mit aus, mit dem die ganze Distribution auch übersetzt wird. Und auch überhaupt ist es halt auch einfacher für diese Skripte dann diesen Build zu machen. Weil es dann egal ist, ob ich einen echten Cross-Build mache oder halt diesen Pseudo-Cross-Build. Von der administrativen Seite her einfacher. Gut. Ja. Für den Download der Pakete ruft man sich einfach Scripts download-required auf und da lädt dann halt die Pakete, die man sich ausgewählt hat. Sehr schöne Sache. Er testet dann als allererstes erstmal die ganzen Mirrors durch auf ihrer Konnektivität und sucht sich dann den günstigsten raus. Man kann auch, wenn man weiß, man will sowieso alles bauen und verschiedene Targets bauen, auch gleich alle Pakete laden, ist aber nicht unbedingt sinnvoll. Also wenn man nur für einen PC sich Sachen ziehen will, dann braucht man das halt nicht unbedingt. Und wichtig ist, dass man nach Möglichkeit das Download-Skript vor jedem Bild aufruft, also auch wenn ich jetzt Parameter verändere, einfach um sicher zu gehen, dass alle Pakete da sind, weil es ist einfach unschön, wenn es scheitert, weil ein Paket fehlt. Ja, das eigentliche Bauen der Distribution geschieht dann durch den Aufruf dieses Build-Target-Skripts. Ja, das gibt man halt ein, dann muss man halt eine Weile warten. Also hier ist die Dauer von 2 GHz Athlon mit ca. 8 Stunden angegeben. Wir hatten gestern schon mal die Diskussion, dass die gestern eine sehr vorsichtige Schätzung ist. Also es dauert vermutlich länger, weil inzwischen auch mehr Pakete hinzugekommen sind. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass diese Skripte nochmal in einzelnen in sogenannten Stages gebaut werden. Also erstmal ein Basissystem, dann daraufhin das Ganze nochmal, um Abhängigkeiten zwischen bestimmten Paketen besser auflösen zu können. Und die sogenannte Stage 9 ist eine Rebuild-Phase, wo die komplette Distribution anhand der Sache, die man schon mal hat, nochmal gebaut wird. Die ist aber optional, muss man also nicht unbedingt machen. Ein sehr schönes Feature ist auch der sogenannte Cluster Build. Wenn man, falls man einen Cluster hat, entsprechend angeben und dann werden die einzelnen Jobs verteilt auf verschiedene Rechner. Es gibt, glaube ich, sogar ein Skript, wo man so einen Durchlauf mal simulieren kann, um dann zu sehen, wie also die Lastverteilung aussehen würde, wenn man jetzt einen Cluster hätte. Gut. Ja, die Verbesserung, die Version 2.0 bringen wird. Ja. Momentan hat man das Problem, dass es für den einzelnen Bild noch kein Dependency Management gibt. Das ist etwas unschön, aber vor allen Dingen, weil Dependencies sich eben dummerweise erst in der Linkphase dann bemerkbar machen. Das heißt, er baut halt eine halbe Stunde übersetzt Sachen und dann stellt er beim Linken fest, oh, das Paket, was ich dazu brauche, konnte aus irgendwelchen Gründen nicht gebaut werden und ich kann es nicht linken, sodass sich dann also Fehler dann verschleppen. Das ist ungünstig, aber es wird dran gearbeitet. der ganze Installations- und Bildmechanismus wird noch versucht weiter zu vereinfachen. Ich meine, wie wir es gerade eigentlich gesehen haben, so kompliziert sah es gar nicht aus. Man hat halt ein paar Skripte aufgerufen. Es waren, glaube ich, 4. Die Namen kann man sich sogar noch relativ gut merken. Und es ist außerdem geplant, noch weitere Targets zu unterstützen. Das ist zum Beispiel ein Target für Diskless Clients oder das sogenannte Kiosk Target, was so eine Knoppix-ähnliche Distribution sein soll. So von Laufzeche, Lauffähige, ISO. Ja. Die Vorteile der Distribution wollte ich nochmal kurz erwähnen. Also, es ist eigentlich ein System von Entwicklern auch für Entwickler gedacht. Es ist auf jeden Fall günstig, wenn man einen C-Compiler schon mal gesehen hat und weiß, was er macht. Und es ist eher admin-orientiert, weil man eben als Admin vorher festlegen kann, wie die Distribution aussieht. Dann hat man sie komplett gebaut. Und dann kann man damit arbeiten. Ja, und begeisterungsfähige Nutzer habe ich noch dazu geschrieben. Also, gut. Ein weiterer Vorteil ist, der Kontakt zu den Entwicklern ist sehr gut. Es gibt sowohl einen Chat als auch eine Mailingliste. Der Dateibaum ist FAS-kompatibel. Das heißt, man findet sich, wenn man jetzt von meinem aktuellen SUSE bzw. Red Hat kommt, doch noch relativ gut zurecht. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, die eigenen Linux-Kenntnisse zu vertiefen, weil man mit Sicherheit mit Dingen konfrontiert wird, die andere Distributionen versuchen vor allem zu verstecken. Und es ist halt administrationsfreundlich, dadurch, dass ich Standard-Tools verwenden kann, ohne auf Frontends angewiesen zu sein. Ja, und als letzter Punkt ist natürlich, es ist ein sehr guter Hardware-Stresstest. Ich habe das an meinem eigenen Rechner doch erst mal live erleben können, wie die Hardware also auch aussteigt. Also, wenn man also mal wissen will, ob man ein gutes Board gekauft hat und den entsprechenden Prozessor dazu, dann kann ich das nur empfehlen, mal durchlaufen zu lassen. Und wenn er Fehler bringt, naja, eventuell nochmal zum Händler gehen. Ja. Ich habe es ja schon erwähnt, es gibt die Mailingliste, es gibt sogar mehrere Mailinglisten und den IRC-Channel bei Freenode.net. Das Schöne an der Rock Linux-Liste ist, der Traffic ist relativ moderat. Also es ist nicht so wie bei der Kernel-Liste oder so. Das lässt sich aushalten, würde ich sagen. Ja. Dann habe ich hier noch ein paar Links zusammengestellt. Einmal haben wir hier die Rock Linux-Portalseite. Dann gibt es noch eine Rock Linux-News-Seite, die auch News von anderen Quellen, wie zum Beispiel Slashdot anzeigt und so. Dann habe ich hier mal noch verlinkt die Rock Linux Guide, die als Einstieg in die Distribution relativ gut geeignet ist. Und unter freenode.net kann man noch Informationen zu diesem Freenode IRC-Netzwerk abrufen. Ja. Damit wäre ich jetzt erstmal fertig und würde also Fragen gerne entgegennehmen. Ja. Die Kernel-Konfiguration ist also fertig, und zwar in diesem Source-Paket, was ich am Anfang gesagt habe, was man sich runterlädt vom Bauen. Da ist für jedes Paket innerhalb des Baums eine Beschreibung des Paketes, die entsprechenden Patches und auch eventuelle Konfigurationsdateien, die benötigt werden.
Der Kernel wird von uns weitgehend modularisiert, soweit es geht. In den Kernel selber kommen nur ganz wenige wichtige Treiber, die wir schon zum Beispiel für die Bootdisketten benötigen, um überhaupt ein Minimalsystem zu bekommen und von dort aus weiterarbeiten zu können. Alles andere wird halt als Modul gebaut und in einem zusätzlichen Paket später angeboten. Die Konfiguration selber wird über die originale Config-Datei vom Kernel übernommen.
die in mehreren Schritten von uns durch die Skripte zerlegt wird und in den einzelnen Stages unterschiedlich behandelt wird. Wir haben halt einmal diese Standardkonfiguration, die die nötigen Sachen in den Kernel lässt und alles andere modularisiert. Und dann kann innerhalb des gesamten Bildprozesses über verschiedene Variablen und andere sogenannte Hooks beim Bild eingegriffen werden und gesagt werden, welche speziellen Features jetzt noch zusätzlich benötigt werden oder ein- und ausgeschaltet werden. Ist das soweit der Frage gerecht geworden? Ja, das findet dann in dem kleinen Screenshot, der auch in die Folien eingebunden war, dieses Config-Script. Das ist eine einfache GUI halt für die verschiedenen Optionen, die von uns als sehr wichtig empfunden wurden, die direkt dort schon im Menü angeboten werden. Kann man für einzelne Pakete spezielle Optionen mitgeben, man kann allgemein bestimmte Compiler-Optionen noch mitgeben, zum Beispiel wenn man weiß, dass man alle Pakete auf jeden Fall mit Stufe 3 optimieren möchte, sprich minus O3, dann kann man das als allgemeinen Parameter übergeben. Aber man kann auch natürlich dadurch, dass die Paketbeschreibung in einem sehr einfach zu verstehenden Format vorliegt, pro Paket selber noch spezielle Optionen ein- und ausschalten. Ja, bitte? Also der idealistische Weg bei ROC Linux würde so aussehen, dass wir wirklich versuchen, den FHS weitgehend einzuhalten. Das heißt, alle Konfigurationsdateien liegen auch wirklich unterhalb von etc. Alle beweglichen Daten liegen auch unterhalb von var, spool oder so. Würde es im Regelfall reichen, das etc, das Home-Verzeichnis und das var-Verzeichnis zu sichern. Daraufhin kann man ganz normales Upgrade machen mit einer beliebigen Version von ROC Linux, die Daten wieder zurückspielt, oder auch nicht, beziehungsweise eigentlich dürfte an der Stelle ja nichts verändert werden. Und man hat wieder ein lauffähiges System. Also das ist der idealistische Weg. Sonst, es ist auch jetzt in der Entwicklerversion ein Skript, das konkret einzelne Pakete wie auch das gesamte System updaten kann. Unter Berücksichtigung der Dependencies, aber die halt sind noch in Entwicklung. Momentan sind es etwa 650, glaube ich. Und es werden noch weitere kommen, weil vor der 2.0 wollen wir noch einige interessante Pakete aufnehmen und da melden sich ganz viele Maintainer, ich benutze das und das und wäre sicherlich noch für einige ganz interessant, deswegen es kommen noch weitere dazu. Ja. Und zwar der Dial-Libc-Build oder Target läuft schon weitgehend durch. Inwieweit jetzt X damit funktioniert, weiß ich nicht, weil ich selber mit dem Target nichts zu tun habe. Aber auf dem CCC wurde ganz heftig gerade an dem System gehackt. Und viele Pakete, die da Probleme bereiten, die haben extra Flag. Sind sie Dial-Libc-kompatibel, ja oder nein? Und unser Entwickler steht auch in direkter Verbindung zu Fefe. Da wird auch versucht, einiges noch klarzustellen bezüglich Standards und wie das alternativ in der glibc implementiert ist. Und man kann inzwischen wenigstens ein Basissystem mit glibc betreiben. Also die Bootdisks, die funktionieren auf jeden Fall schon mit glibc. Also Das Dependency Management ist momentan auf zwei Stufen zerlegt. Und zwar einmal durch uns Entwickler. Das heißt, wir versuchen schon vorher als Maintainer, als Entwickler, die Pakete in eine sinnvolle Reihenfolge beim Build zusammenzustellen, sodass dort schon die Abhängigkeit erfüllt sind. Gleichzeitig wird bei dem Build natürlich noch überprüft, ob da nicht irgendwas Neues dazugekommen ist. Vor allem dafür ist die Stage 9 eigentlich gedacht, weil da das gesamte System nochmal komplett übersetzt wird. Das heißt, falls irgendwelche Features nur optional sind, falls eine bestimmte Bibliothek vorhanden sein kann, aber nicht muss, werden diese Features in dem Moment eingeschaltet und dann wird von den Skripten eine Liste aufgebaut, auf welche Bibliotheken genau der gesamte Bildprozess zurückgegriffen hat. Und das wird dann festgehalten. Momentan wird nur diese Daten gesammelt, aber noch nicht wirklich ausgewertet. Gedacht ist es, bis zu 2.0 diese Abhängigkeiten bei der Installation zu berücksichtigen, dementsprechend dann auch für Updates. Und wenn es klappt, dann auch später, um diese Abhängigkeiten während der Build-Time noch zu verbessern. Weitere Fragen? Ja? Ja, es gibt bereits mehrere Projekte, die sich dessen angenommen haben und auch um das LFS-Konzept ein paar Skripte gebaut haben, was im Prinzip, glaube ich, nur Makefiles sind, die entsprechend Unterverzeichnisse irgendwie berücksichtigen. Wobei ROC Linux eigentlich noch einen Schritt weiter geht. Also wir nennen uns ungern Distribution, sondern eher eine Metadistribution. Das ist also wirklich für einen Admin oder für jemanden, der jetzt eine größere Anzahl von Rechnern zu installieren hat, die alle ähnliche Anforderungen gestellt sind, dann im Vorfeld schon mal bestimmte Entscheidungen zu treffen. Nur diese Pakete benötige ich mit folgenden Optionen und Optimierungen. Dann lässt man einmal so ein Bild laufen und kann dann anschließend von dieser Boot-CD alle Systeme gleichermaßen installieren. Übrigens, CD ist nicht die einzige Installationsart. Also man kann auch von Floppy booten und von Diskette, vom Netz, vom FTP, wie auch immer installieren. Ne? Nur ich denke mal, CD wird die häufigste Art sein. Und zurück zu LFS. Also am besten den Unterschied klar zu machen, ist vielleicht mit dem Ursprung von ROC. Der Hauptentwickler Clifford Wolf ist selber Administrator und hat eine kleine Firma. Und er hat halt selber das Bedürfnis gehabt, mehrere ziemlich kleine Systeme installieren zu müssen. Und selbst nachdem er sich eine Debian geschnappt hat, konnte er die irgendwie nur auf 150 bis 200 Megabyte runterdrücken, als Minimalinstallation. Und dann ist er auf die Idee gekommen, okay, dann mache ich mir halt selber die Pakete, die ich brauche, stelle sie zusammen. Da es immer wieder vorkam, hatte darauf einen Makefile gemacht, aus dem Makefile wurde ein Skript. Aus dem Skript wurde ein ganzes Skriptverzeichnis und so ist dann schließlich ROC entstanden. Also es bietet die Möglichkeit, an sehr vielen Stellen einzugreifen und Optionen zu wählen. Selber ein LFS-Bild habe ich noch nie gemacht, aber meiner Informationen nach ist es an der Stelle nicht so einfach, diese Optionen irgendwie festzulegen. Optimieren. Ja. Also bis vorgestern hatten wir sogar zwei X3-Versionen angeboten. Einmal die letzte stabile 4.2 und auch jeweils den letzten funktionierenden CVS-Checkout. Das hat sich jetzt erübrigt durch die neue 4.3-Version. Aber fast bei allen größeren Paketen wird halt die letzte stabile Version und mindestens ein CVS-Checkout angeboten. Also da versuchen wir auf jeden Fall auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Kern der Frage getroffen hat. Weitere Fragen? Daniel, möchtest du noch was hinzufügen?
Nein, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Also ich möchte jedem, der wirklich ein System etwas näher kennenlernen möchte, doch Rock empfehlen. Muss auch mal Werbung machen. Man wird zwar erstmal wirklich sehr hart getroffen, weil die, wie von Daniel gesagt, die Frontends und GUIs sind an jeder Stelle optional. Man hat wirklich die volle Power von Linux zu spüren. Und den harten Weg zu nehmen, heißt es auch dann auch mehr zu lernen. Aber man weiß es dann anschließend auch wirklich. Ja? Eine Installationsanleitung. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung ist in dem Guide enthalten. Runterladen, knapp 700 Megabyte momentan.
Nee.
Wenn man natürlich...
Das ist über ein Gigabyte.
Über ein Gigabyte, dann habe ich noch nicht mal alle, siehst du. Nein, das findet nach der Konfiguration statt. Das heißt, man wählt zuerst den Target aus mit den Optionen, die man haben möchte. Daraufhin wird diese Paketliste festgehalten und nur diese Pakete können dann gezogen werden. Also man muss nicht erstmal einen Gigabyte durch die Leitung schmeißen, um nur Bootdisketten zu erstellen. So ein Bild übrigens nimmt etwa 4 Gigabyte in Anspruch, weil da sind erstmal die Pakete selbst. Dann das gesamte System, das auch noch temporär auf Platte gehalten werden muss. Und dann die Pakete, die schließlich auf die CD gelangen. Also etwa 4,5 Gigabyte sind das. Ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist sogar möglich, mehrere Download-Skripte gleichzeitig auszuführen. Und wenn die Bandbreite da ist, dann versucht er natürlich, so viele Pakete wie möglich auf einmal zu ziehen. Ja. Das ist genauso auch mit dem Bild möglich. Also ein Bild kann man auch an jeder Stelle unterbrechen und dann wieder fortfahren, wenn man Zeit oder Lust hat. Da oben kommt noch eine Frage. MIPS. Ich weiß, dass daran gearbeitet wurde und dass gerade sehr viele Fixes eingeflossen sind für die zwei Unterarten von MIPS, Big Endian und Little Endian. Ich meine, dass mindestens einer davon auf dem CCC auch gebootet hat, ziemlich gut. Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich x86 spezifisch arbeite. Ja, das ist eine böse Frage. Ich denke mal, das wird der Nachredner eher, also der nächste Vortrag besser klar machen. Dento hat es inzwischen geschafft, einfach eine größere Nutzergemeinde zu erreichen, weil der Cool-Faktor vielleicht etwas größer ist. Hey, super, auch von Sourcen, sieht toll aus. Aber ich denke mal, der Hauptunterschied ist einfach die Zielgruppe. Wir verfolgen, also beide Projekte verfolgen das gleiche Ziel. Ein von LFS ähnliches System aufzubauen, wobei Gentoo sich mehr an Endbenutzer richtet und wir setzen in den Stufen davor. Natürlich kann ein Endbenutzer auch selber zusammen, bei uns zusammenstellen, was er haben möchte und ein entsprechendes System übersetzen. Wobei die Optionen, die gegeben sind, versuchen noch mehr Admins und Entwickler die Arbeit zu erleichtern. Naja, jedenfalls kann jetzt niemand sagen, dass ich böse über das andere Projekt gesprochen habe. Weitere Fragen? Debian-Benutzer sind übrigens auch noch so ein rotes Tuch in unseren Augen, weil die zu überzeugen ist wirklich sehr, sehr schwer. Also Abtgebet ist auf jeden Fall ein Argument. Okay, dann möchten wir uns bedanken bei allen Zuhörern und hoffe, auch einige auf der Mailingliste wiederzusehen.
Ich möchte mich nochmal kurz bei den Vortragenden bedanken und es geht hier um 11, also in ungefähr einer Viertelstunde weiter mit dem Vortrag zu Gentoo Linux, der gerade schon angesprochen wurde.